Schönen guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Die Reihen sind etwas gelichtet in der Urlaubszeit, aber ich bin sicher, alle, die hier sind, sind hoch motiviert. Und ich werde ab und zu gucken, was da unter dem Deckel an Gedanken vorkommt. Wenn ich da sehe, manchmal ein bisschen an den Gesichtern ansehe, wie die Leute drauf sind und wie sie mithören oder ein bisschen abschalten. Aber wenn es nötig ist, darf man auch abschalten und an einem Gedanken weiterdenken, den ich erklären möchte. Wir reden heute über persönliche Berufung. Am letzten Sonntag gab's das Thema über den Psalm 139, Mein Weg mit Gott. Und in Psalm 139 liegt der Schwerpunkt darin, was Gott ist und tut, wie er alles weiß, wie er uns kennt, wie er jedes Detail in unserem Leben sichtbar vor sich hat und wie wir uns deshalb ihm anvertrauen können. Heute wechseln wir den Blickwinkel ein wenig und gucken, wie unsere Reaktion darauf sein kann, was wir denn von unserer Seite her übernehmen können und unternehmen können, um Gott zu antworten auf sein Angebot. Und ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 12. Ich habe die Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung, genommen. Und es war recht spannend für mich, weil diese Version des Textes mir den vorher aus Luther oder anderen Übersetzungen gekannten Text neu erschlossen hat. Ich lese vor. Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube an Gott, der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich werde noch beten und wir können dazu sitzen bleiben. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Und es ist so wichtig, dass dein Wort zu uns spricht und dass wir berührt werden und verändert werden durch dein Wort. Danke, dass wir das im Vertrauen erbitten dürfen im Namen von Jesus Christus. Amen. Ich werde jetzt einfach diesen Text Schritt für Schritt mit euch durchgehen und ein bisschen erklären, einige Beispiele erzählen zum besseren Verständnis. Aber wesentlich ist immer der Text aus der Bibel. Zuerst heißt es hier, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Also Ausgangspunkt für unsere Hingabe, für unsere persönliche Berufung ist Gottes Erbarmen. Und das ist sehr wichtig, denn sehr vieles in unserem Leben hängt von unserem Gottesverständnis ab. Einige Leute denken, Gott ist vielleicht ein rächender Gott oder ein Gott, der etwas fordert. Und wenn wir so denken von Gott, wird das natürlich uns beeinflussen. Andere denken, ja, Gott ist vor allem ein erbarmender und ein liebender Gott. Es heißt also, unser Gottesbild bestimmt unseren Glauben oder unsere Vorbehalte gegenüber dem Glauben. Und ich will jetzt ein bisschen was riskieren, sehen, ob es klappt. Und ein Beispiel aus der Familie mit einem Kind. Gibt's hier Leute, ich suche einen Vater, der ein oder mehrere Kinder hat im Alter zwischen 10 und 13. Gibt's hier einen Vater, der Kinder hat im Alter zwischen 10 und 13? Okay, dann werde ich den Fritz jetzt was fragen, aber ich werde es zuerst erklären. Nimm mal an, Fritz, du seist ein paar Tage beruflich abwesend für einen Kurs oder eine Weiterbildung und nimm dir eins deiner Kinder jetzt innerlich vor und wenn du heimkommst, wartet dieses Kind auf dich und sagt, Papa, während du weg warst, habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir zueinander stehen. Du weißt, wir haben ab und zu Stress gehabt, aber ich werde ja auch ein bisschen älter als Kind. Und ich habe während deiner Abwesenheit beschlossen, dass ich ab jetzt wirklich gehorsam sein möchte und ich möchte mich von meiner Seite her bemühen, dass wir es gut miteinander haben. Jetzt, wenn dein Kind das sagt, wenn du heimkommst, wie würdest du reagieren?
Ja, erstmal bin ich froh, dass die Jungs das gehört haben. Ja, ich würde mich riesig freuen und da wäre wahrscheinlich auch eine Belohnung drin, ja.
Gut, danke. Ja, also es ist eigentlich ganz natürlich für einen Vater, dass ein Vater sich freuen würde, wenn eins der Kinder sich solche Gedanken macht. Aber stell dir vor, Fritz, du würdest sagen, so. Das wollen wir jetzt mal testen. Also, zuerst Geschirr spülen, Geschirr trocknen, alles einräumen, dann das ganze Haus fegen, dann musst du mir noch auf dem Hof helfen und abends um 11 wollen wir dann mal sehen, ob du immer noch der Meinung bist, dass du gehorsam sein willst. Das tönt doch ein bisschen abartig. So würde kein Vater reagieren, außer der Vater hat irgendwie eine gestörte Gesundheit oder... Naja, aber so denken doch viele Leute von Gott. Sie denken, wenn ich mich Gott hingebe, dann kein Spaß mehr, höchstens ein Bierchen pro Woche und das muss aufhören und das muss aufhören und deshalb gibt es dann viele Vorbehalte. Aber wenn schon ein natürlicher Vater so reagiert mit Freude, wie viel mehr würde denn Gott mit Freude reagieren, wenn wir sagen, Gott, ich möchte mich wirklich dir zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es so wesentlich, dass dieser Text beginnt mit dem Hinweis auf Gottes Erbarmen. Denn nur wenn wir diese Art von Gottesbild haben, macht dann nachher Hingabe und Berufung einen Sinn. Nur dann werden wir innerlich so vorbereitet sein, dass wir wirklich in der Lage sind, uns mit Freude Gott zur Verfügung zu stellen. Im nächsten Teil von Vers 1 heißt es dann, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude habt. Also, wir können uns dann überlegen, sich ganzheitlich Gott zur Verfügung stellen. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich? Und da können wir verschiedene Antworten haben. Ich kann einfach einige Möglichkeiten aufzeigen. Eine Möglichkeit ist, mit Gott einen Vertrag zu schließen. Das tönt vielleicht seltsam, aber ich habe das einmal gemacht. Ich habe einmal eine Zeit der Stille gehabt und dann etwas aufgesetzt, schriftlich, und gesagt, Gott, ab jetzt soll meine Zeit deine Zeit sein. Meine Ambitionen sollen deine Ambitionen sein. Mein materieller Besitz soll dein Besitz sein. Habe so eine Liste gemacht, Datum und Unterschrift. Einfach um praktisch zum Ausdruck zu bringen, dass ich mich Gott ganzheitlich zur Verfügung stellen möchte. Eine andere Möglichkeit ist die Berufswahl. Also, wir haben jetzt von Rico gehört über seine Zukunftspläne, aber man kann sich ja bei der Berufswahl auch die Frage stellen, welche Art von beruflichem Engagement würde Gott ehren? Das heißt nicht, dass man Pastor werden muss. Aber es heißt doch, dass man auch bei solchen Entscheidungen im Leben, die den Beruf betreffen, sich fragen kann, wie kann mein berufliches Engagement Gott ehren? Marian und ich waren schon verheiratet, als ich noch Student war. Sie hat dann schon ein bisschen Geld verdient und ich noch nicht. Und gegen Ende meines Studiums haben wir uns dann zusammen gefragt, ja, wie soll unsere berufliche Karriere weiter aussehen? Und wir haben dann miteinander beschlossen, wir möchten etwas finden, was es uns ermöglicht, unser Engagement im Glauben und unser Vertrauen auf Gott irgendwie beruflich umzusetzen. Und zweitens wollten wir etwas finden, wo wir möglichst als Ehepaar etwas zusammen unternehmen konnten. Denn oft ist es so, und ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber oft ist so, der Mann macht seine Karriere und die Frau hat ihr Leben und da gibt es nicht so viele Berührungspunkte. Und drittens waren wir offen dafür, ins Ausland zu gehen. Wir hatten nicht so klare Vorstellungen wie Entwicklungshilfe oder irgendetwas, aber wir wussten damals nicht so, was dann daraus werden würde. Also das ist Berufswahl. Und wir können uns einfach ganz grundsätzlich die Frage stellen, woran hat Gott Freude? Wie können wir uns Gott zur Verfügung stellen? Dann heißt es weiter, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Gottesdienst ist mehr als die Teilnahme an einem Sonntagsgottesdienst wie heute. Gott dienen soll unser ganzes Leben durchdringen. Alles. Und ich habe immer noch ein Zitat im Kopf, das ich einmal gehört habe. Die Frau des Evangelisten Billy Graham hatte eine Notiz in der Küche über dem Spülbecken. Hier feiere ich dreimal im Tag meinen Gottesdienst. Also, sie hat das klar so verstanden. Ihr Mann hatte große Evangelisationen, aber ihr Gottesdienst hat auch eben in einfachen Dingen stattgefunden, auch zu Hause am Spülbecken. Und ich denke, wir sollten uns auch mal diese Frage stellen, wie kann ich alles, was ich tue, als Dienst an Gott betrachten? Das können öffentliche, spektakuläre Dinge sein, das können ganz einfache Dinge sein zu Hause oder auch Dinge, die gar niemand sieht. Aber der wahre Gottesdienst ist eben etwas, was ganzheitlich ist und was unser ganzes Leben umfasst. Auf der nächsten Folie geht es dann um neue Maßstäbe. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ja, welche sind denn die Maßstäbe in unserer Gesellschaft? Wenn wir uns mal überlegen, um was geht's denn den Leuten und was wird als Maßstab genommen? Meistens sind es materielle Dinge. Einkommen kann ein Maßstab sein für Erfolg. Welche Art von Haus man hat, welche Art von Auto man fährt, welche Position man hat im Geschäft, welche Titel man hat. Und da gibt's eine ganze Reihe von Maßstäben in unserem Umfeld. Man schaut, ja doch, was, wie kann sich jetzt der Nachbar, der verdient doch gar nicht so viel, warum kann er jetzt einen Mercedes fahren? Und solche Dinge fragt man sich und in solchen Kategorien denkt man, und ich muss auch sagen, ich sehe gerne ein tolles Auto, also ich habe nichts dagegen. Aber die Frage ist dann, was uns prägt. Und Paulus schreibt ganz klar, dass wir uns von diesen Maßstäben freimachen sollen. Gut, von dem sollen wir uns freimachen, aber was sollen wir denn stattdessen haben? Weil man kann sagen, das ist nicht das Richtige, aber was ist denn das Richtige? Und so geht es dann weiter. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Also eine neue Denkweise wird angestrebt. Oder man kann auch sagen, neue, von der Bibel geprägte Denkmuster. Da will ich jetzt ein Beispiel dazu erzählen. Wir waren im März in Afrika, in Kinshasa, das ist die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Dort hat unser Werk Teach Beyond letzten Herbst eine neue Schule begonnen. Zuerst mit einem Kindergarten. Wir hoffen, dass jetzt im Herbst dieses Jahres die erste Klasse dazukommt und wir bauen die Schule auf. Und ich hatte dann die Möglichkeit, dort zu den Verantwortlichen im Vorstand zu reden. Ich habe ihnen die Frage gestellt, ja, was heißt denn christliche Schule? Heißt christliche Schule, dass über dem Tor steht christliche Schule oder École Chrétienne, dort spricht man Französisch. Oder heißt christliche Schule, dass alle Lehrer engagierte Christen sind? Das sind alles gute Dinge, aber das macht noch keine christliche Schule aus. Christliche Schule bedeutet, dass biblische Werte in den Aktivitäten und auch im Lehrplan integriert sind. Und ich habe Ihnen ein Beispiel erklärt. Ich habe gesagt, nehmen wir Matheunterricht. Mathe ist Zahlen, oder? Können Zahlen christlich oder nicht christlich sein? Ja, Zahlen sind Zahlen, oder? Also kann man einen christlichen oder einen unchristlichen Matheunterricht anbieten? Da haben wir gesagt, nein, Zahlen sind Zahlen. Ich habe gesagt, gut, jetzt wollen wir das mal prüfen, an dem Beispiel von Matheunterricht. Wenn wir mit den Kindern rechnen, haben die Rechnungen meistens mit etwas Materiellem zu tun. Wir sagen zum Beispiel, ein Lehrer hat 15 Schüler in seiner Klasse, er braucht neue Kugelschreiber für seine Klasse oder neue Stifte. Ein Stift kostet 20 Cent. Wie viel muss der Lehrer ausgeben, um seine Klasse mit Stiften zu versorgen? Ja? Und ein Haufen Sachen in der Art. Jetzt habt ihr schon mal im Mathebuch folgende Rechnung gesehen. Unternehmer Müller hat in seinem Betrieb im letzten Jahr 900.000 Euro Gewinn gemacht und er will jetzt 10% für christliche und soziale Zwecke spenden. Wie viel wird er spenden? Habt ihr irgendwann in einem Mathebuch so eine Rechnung gesehen? Nein. Oder ein Flüchtlingslager in Syrien hat 12.000 Flüchtlinge. Ein Flüchtling pro Tag zu ernähren kostet $2. Wie viel kostet es, dieses Lager für eine Woche zu ernähren? Habt ihr schon jemals sowas in einem Mathebuch gesehen? Nein. Aha, also Mathe ist nicht einfach Zahlen, sondern wie man diese Zahlen braucht und welche Beispiele man gibt, kommt aus einer bestimmten Denkweise. Und wenn die Denkweise rein materialistisch ist, dann ist es auch das Mathebuch, das wir in der Regel haben. Da kommt nirgends was vor mit Zehnten geben oder Geld spenden. Jedenfalls habe ich es noch nie gesehen. Das heißt, also alles in unserem Leben nicht nur die Dinge im Hauskreis oder im Sonntaggottesdienst oder in der persönlichen stillen Zeit sollten geprägt sein durch ein Denkmuster, das eben durchdrungen ist von biblischen Werten. Und das war dann interessant, die Reaktion der Leute in Afrika. Einer der Vorstandsmitglieder ging nachher zu Mario und sagte, c'est terrible. Und er sagt, das ist unglaublich. Er sagt, jetzt bin ich schon sehr lange Lehrer und sogar Dozent für Mathe. Und das ist mir noch gar nie aufgefallen. Jetzt muss ich unbedingt mit meinen Kollegen darüber reden. Naja, das ist aber ein ganz einfaches Beispiel, wo wir prüfen können, unsere Denkweise, ist die wirklich geprägt von biblischen Werten? Was denken wir, was lernen unsere Kinder und was bedeutet das? Was ist dann das Resultat? Die Konsequenzen sind offensichtlich, wenn eine Denkweise und ein Unterricht rein von materiellen Dingen geprägt ist. Man könnte noch viele Beispiele erzählen, aber das wird vielleicht ein Denken anregen und zu überlegen, wie kann man denn in neuen Maßstäben denken. Dann geht's um Gottes Willen. Wir sollen beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also es gibt hier in diesem Vers drei Kriterien für Gottes Willen. Gottes Willen zu erkennen, es ist gut, Gott hat Freude daran und es ist vollkommen. Und ich werde nochmals auf Rico verweisen. Ich glaube, das ist etwas, was er sich überlegt hat. Er wusste ein paar Monate nicht, wo geht's hin, aber er wusste, er hat Bibelschule gemacht und er wusste, er möchte mit diesem Hintergrund und diesem Werkzeug, das er jetzt sich erarbeitet hat, Gott dienen. Und ich war sehr ermutigt zu hören, dass er jetzt in der Jugendarbeit in der Gemeinde tätig sein darf. Und wir wollen auch daran denken, für ihn zu beten. Das ist nicht einfach. Das kann sicher Jonas auch an Beispielen erläutern. Mit den Jugendlichen zu arbeiten ist schön, aber ist auch eine große Herausforderung. Als nächstes kommt es zum Thema richtige Selbsteinschätzung. Paulus schreibt im Vers 3 im 12. Kapitel des Römerbriefs: Ich rufe daher jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Die richtige Selbsteinschätzung soll aus dem Glauben kommen. Und es gibt natürlich in der Selbsteinschätzung und im Selbstwertgefühl zwei Möglichkeiten des Irrtums. Entweder schätzt man sich zu hoch ein oder zu niedrig. Und beides führt zu Schwierigkeiten. Ein überhöhtes Selbstwertgefühl und ein sehr niedriges Selbstwertgefühl mit vielen Selbstzweifeln. Und deshalb ist dieser Satz ein sehr wichtiger Hinweis, zu überlegen, aha, wie kann ich denn mein Selbstwertgefühl im Glauben verankern? Also sind nicht Leistung, Erfolg oder Titel wesentlich, sondern mein Selbstwertgefühl soll im Glauben verwurzelt sein. Da kann man sich zum Beispiel überlegen, ja, was sagt denn die Bibel über meinen Wert? Was sagt Jesus, was ich bin in ihm? Was bin ich denn in Christus? Was bin ich im Glauben? Und darauf können wir uns abstützen. Auch wenn wir, und das gilt vor allem für Leute, die manchmal von Selbstzweifeln geplagt sind und nicht so recht wissen, ob sie es schaffen. Und ich bin eigentlich selber auch eher eine ängstliche Person. Das denkt man nicht unbedingt, wenn ich hier vorne stehe. Aber ich werde oft von Zweifeln geplagt und ich habe auch gestern gedacht, ja, ist das wirklich die richtige Predigt für heute? Und man stellt sich einen Haufen Fragen. Und wir dürfen immer wieder uns verankern in dem, was die Bibel uns sagt über unsere Identität im Glauben unsere Identität in Jesus Christus. Jetzt geht es um Dinge, die nicht nur uns selber betreffen, sondern uns als Gruppe oder uns als Gemeinde. Paulus richtet hier den Blick etwas weiter, nicht nur über uns selber und unsere Denkweise, unsere Maßstäbe, unser Selbstwertgefühl nachdenken, sondern wie geht es denn uns in der Gemeinschaft? Und da schreibt er, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind sehr verschieden. Also wir bilden zusammen eine Einheit. Hier als Gemeinde bilden wir eine Einheit, einen Leib. Es gibt unterschiedliche Gaben, aber wir brauchen alle einander. Und dazu gibt es im Moment eine ganz praktische Anwendung. Denn durch den Wegzug unseres Pastors müssen Aufgaben neu verteilt werden. Und wir müssen miteinander erkennen können, und das macht nicht nur die Gemeindeleitung allein, sondern wir müssen miteinander erkennen können, ja, wer hat denn welche Gaben? Einige Gaben werden ja schon genutzt und umgesetzt, zum Beispiel durch Leute, die die Gabe haben, Kinder zu betreuen, oder Leute, die die Gabe haben, Getränke anzubieten nach dem Gottesdienst und ganz verschiedene Dinge. Aber ich denke, jetzt sind wir noch mehr gefordert. Weil, ja, ich zum Beispiel sehe, wenn meine Frau alleine weggeht, sehe ich dann erst richtig, was sie alles tut. Und dann steigt meine Wertschätzung. Und ich denke, so ist es jetzt beim Ehepaar Gulden. Wenn die beide, die ja sehr viel für die Gemeinde getan haben, weggehen, dann entdeckt man auf einmal, oh, wer beantwortet jetzt Telefonanrufe und kleinere und größere Dinge. Und hier müssen wir das beherzigen, was in diesem Bibeltext steht. Und wir müssen miteinander neu, gabenorientiert die verschiedenen Dienste aufteilen. Gaben sind auch Aufgaben. Und es gibt hier eine ganze Liste von Gaben in dem Text. Es gibt andere Bibeltexte mit anderen Listen von Gaben. Ich werde das nicht im Detail erläutern, sondern einfach vorlesen, und ich habe auch einiges unterstrichen. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu brauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorglich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Und wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Und vielleicht kann man einfach einen Moment überlegen, von der Liste, die da steht, finde ich mich in irgendeinem Teil wieder. Von diesen Gaben, die auch Aufgaben sind. Und wenn ich mich wiederfinde, kann ich das in dieser Gemeinde, natürlich auch an anderen Orten, aber ich rede jetzt von dieser Gemeinde, einsetzen. Und kann ich vielleicht etwas einbringen, was ich bisher noch nicht eingebracht habe oder was noch fehlt. Jetzt gibt es eine praktische Übung. Ich werde die nur kurz erklären, aber ich habe hier einen Zettel vorbereitet und werde dann am Ausgang stehen, wie letztes Mal, dass man zu Hause noch Hausaufgaben machen darf, wenn man will. Also die Übung zur persönlichen Berufung, die sieht wie so aus, wie folgt aus. Es beginnt mit der Frage, wie kann meine Hingabe zur Berufung führen. Und wir können starten mit einer Zeit der Stille und einer persönlichen Ausrichtung auf Gott. Ich habe diese Übung vor etlichen Jahren gemacht und einfach für mich 2 bis 3 Tage Gebet und Fasten eingeplant, um das mal zu klären. Wie sieht meine persönliche Berufung aus? Wir können auch eine persönliche Bereinigung und Bekenntnis von dem, was Gott nicht gefällt, vornehmen. Wir können Bibeltexte lesen. Einer der Texte ist, was wir im letzten Mal betrachteten, und einer von heute. Und dann versuchen, etwas zu formulieren. Mein Lebensanliegen, man nennt es manchmal auch Lebenskredo oder im Englischen Personal Mission Statement. Und das kann ein Leitvers aus der Bibel sein, das kann ein Zitat sein, verschiedene Möglichkeiten. Wer von euch hat selber so einen Lieblingsvers in der Bibel? Gibt es einige, die sagen, ich habe einen Lieblingsvers? Könnt ihr die Hand hochhalten. Wenn man einen Lieblingsvers hat, ist vielleicht so ein Lieblingsvers der Ausgangspunkt, um seine persönliche Berufung neu zu erkennen und festzumachen. Bei mir ist dieser Vers im Johannes Kapitel 4. Da ist eine Geschichte von einer Frau am Brunnen, die ins Gespräch kommt mit Jesus, beziehungsweise Jesus kommt ins Gespräch mit ihr. Und da gibt es dann einen Satz, wo Jesus sagt, mit dem Wasser vom Brunnen als Vergleich, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Das Wasser aus dem Brunnen, das reicht, um den Durst zu löschen, aber später hat man wieder Durst. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die bis ins ewige Leben hineinsprudeln wird. Das ist ein bisschen mein Motto, dass mein Durst geistlich gesehen gestillt wird und dass das, was ich ewigen Leben führt. Man kann sich auch für diese Übung seinen 80. Geburtstag vorstellen. Einige sitzen hier und sagen, ja, 80, das ist doch bei mir schon lange vorbei. Aber für viele von uns ist 80 noch nicht vorbei. Und nehmen wir an, ihr seid jetzt 20 oder 30 oder 40 und stellt euch vor, ihr feiert euren 80. Geburtstag. Und da stehen Leute auf. Da steht zum Beispiel ein früherer Arbeitskollege auf und sagt, ich habe Felix so und so kennengelernt. Und das ist mir als Eindruck geblieben. Oder da steht eine ehemalige Schulkameradin auf und sagt, ich habe Felix so und so in Erinnerung, das ist mir geblieben. Und da stehen reihenweise Leute auf, die sagen hoffentlich schöne Dinge. Aber man kann sich auch überlegen, was wünschte ich mir, dass Leute dann sagen werden über mich? Was wünschte ich mir, dass den Leuten geblieben ist über mich, auch wenn sie mich als Schüler, Student oder Arbeitskollege und so weiter kennengelernt haben? Das ist auch eine Möglichkeit für diese Übung. Und dann geht es um die praktische Umsetzung. Wenn wir so ein Motto gefunden haben, dass wir uns fragen, ja, wie wirkt sich das aus im Leben? Ganz praktisch. Wie kann ich das umsetzen? Und es kann auch zu einem Kriterium werden für wichtige Entscheidungen im Leben. Wenn ich für mich mal so ein Lebenskredo erarbeitet habe und kriege jetzt eine Anfrage, kann ich mir überlegen, ja, entspricht das jetzt dem, was ich eigentlich als Schwerpunkt für mich und vor Gott erkannt habe? Denn viele Leute sind an der Grenze zur Überforderung, weil so viele Fragen kommen und dies und dies und dies und man hat wenige Entscheidungskriterien. Und ich möchte diesen Teil mit einem Gebet abschließen. Und zwar kommt das Gebet aus diesem Buch, Gott, du Liebhaber des Lebens. Und für alle, die am Seminar Hörendes Gebet teilgenommen haben oder sich für persönliche geistliche Übungen interessieren, möchte ich das sehr empfehlen. Das ist ganz einfach. Auf jeder Doppelseite steht links eine Erklärung und rechts eine geistliche Übung. Man kann sich am Büchertisch auf eine Liste eintragen, wenn man das dann Beate das bestellen könnte. Es kostet, glaube ich, etwa 5 €. Das ist also keine Rieseninvestition. Und aus diesem Büchlein habe ich ein Gebet kopiert, dass das zum Ausdruck bringt, was ich mir zu dem Thema wünschen würde. Und wenn ich das vorlese, kann man das für sich still beten, wenn man möchte. Und das steht auch auf dem Übungsblatt. Da kann man auch mit nach Hause nehmen und in Ruhe das beten. Jesus, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst, geselle mich, zu wem du willst, lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Wohlgefallen und Walten. Amen. Das ist von John Wesley. Damit beenden wir diesen Teil und singen ein Lied als Übergang zum Abendmahl. Ich werde dann die Helfer erst später nach vorne bitten, weil ich noch eine Einleitung zuerst machen werde zum Abendmahl. Dann möchten wir miteinander dieses Lied singen, 331, und zwar die Strophen 1, 2 und 4.